Vor 50 Jahren landeten die Amerikaner auf dem Mond. Das ist dieses Jahr das Jubiläumsjahr. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Das hat Neil Armstrong gesagt, als er damals den Mond betrat. In der Predigt heute geht es, wie schon angekündigt, auch um einen historischen Schritt. Ein kleiner Schritt für Paulus und seine Begleiter, aber ein großer für die Geschichte des Christentums, weil der christliche Glaube nach Europa kam. Ich lese uns aus Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 9 bis 15. Da heißt es: Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Mein erster Punkt: Zeichen des Geistes. Dreimal muss der Heilige Geist eingreifen, bevor sich Paulus und seine beiden Begleiter, Timotheus und Silas, dann aufmachen noch nach Europa. Zweimal hat der Heilige Geist Paulus und sein Team daran gehindert, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu Glauben einzuladen. Einmal ließ der Heilige Geist sie tatsächlich erst gar nicht zu Wort kommen. Das war in Phrygien und Galatien, da steht ein paar Verse vor unserem Predigtext. Und dann hat der Heilige Geist ihnen den Weg versperrt, als sie in eine andere Provinz nach Bithynien versuchten zu gehen. Das erinnert so ein bisschen an den Engel bei Biliams Esel, wenn Sie sich erinnern können. Also der Heilige Geist sagt: Njet. Es geht nicht. Stellen Sie sich vor, Paulus und sein hochkarätiges Team voll motiviert zu evangelisieren. Und was macht der Geist? Der Geist versperrt ihnen den Weg. Der sagt, es wird nicht missioniert. Gott bremst selbst diesen missionarischen Eifer aus. Ich finde es gut, dass Paulus in diesen Misserfolgen, denn so war das für ihn, das war ein Misserfolg, es hat nicht funktioniert, in diesen Misserfolgen Zeichen des Geistes erkannt hat und nicht enttäuscht aufgegeben hat, in seinen alten Beruf zurückgegangen ist als Zeltmacher. Gut, dass Paulus damit gerechnet hat, dass Misserfolge nicht die Beauftragung Gottes hinterfragen. Nein, ich denke, Misserfolge gehören dazu, wenn Christen unterwegs sind, wenn Christen auch was tun für Gott und für Jesus. Und gut, dass Paulus weiterhin offen bleibt für das Reden des Geistes. Wir können uns natürlich fragen, warum macht denn der Geist sowas? Wenn einer Interesse hat, dass Evangelium verkündet wird, dann muss das doch der Heilige Geist sein, oder? Wer denn sonst? Warum macht der Geist sowas? Ich denke, der Geist wollte Paulus und seinen Leuten und uns hierdurch sagen: Freunde, Mission liegt nicht in eurer Hand, nicht in eurem Eifer, nicht in euren Strategien, nicht in euren Methoden, sondern wenn missioniert wird, dann kommt es auf mich an, auf den Heiligen Geist, auf mich ganz alleine, zuerst und zuletzt. Und das, liebe Gemeinde, gilt natürlich für alles, was wir hier tun, für alles Predigen, für alles Dienen, für alles Mitarbeiten. Wenn der Geist nicht weht, passiert nichts. Der Geist muss wehen. Aber selbst wenn nichts passiert, ist auch nicht schlimm, sondern Gott will uns an der Arbeit sehen. Das heißt, wir tun und wir machen und wir gucken, was passiert, so wie Paulus das auch gemacht hat. Und dann sieht Paulus in der Nacht im Traum dieses Gesicht, dieses Bild, ein mazedonischer Mann stand da und bat: Komm herüber und hilf uns. Vermutlich war der mazedonisch gekleidet, so in Landestracht, und hat auch vielleicht mit dem mazedonischen Akzent gesprochen. Jedenfalls hat Paulus sofort erkannt: Oh, das ist ein Mazedonier. Interessant hier, es erscheint kein Engel, Es erscheint nicht Gott selber, der Paulus auffordert zu kommen, sondern es ist ein einfacher mazedonischer Mann. Das heißt, was Paulus hier gesehen hatte, das musste gedeutet werden, das musste ausgelegt werden. Was Paulus da sieht, das ist zuerst nicht selbstverständlich als Wirken des Geistes Gottes zu sehen. Die Leute wussten damals auch, nicht jeder Traum ist von Gott, sondern Träume sind auch pure Einbildung. Die waren nicht blöd, da muss nicht erst Sigmund Freud kommen, das wussten die damals schon. Deshalb mussten die klären, was ist denn das, was ich da gesehen habe, was Paulus gesehen habe? Ist das von Gott oder ist das nur meine innere Sehnsucht, dass ich unbedingt nach Europa will? Und dann berät er sich mit seinem Team, mit den beiden anderen. Was meint ihr denn? Und die haben gebetet. Wie versteht ihr, was ich gesehen habe? Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, wir schlossen daraus, dass Gott uns berufen habe. Das heißt, die haben gemerkt, tatsächlich, das war Reden Gottes. So haben die das zu dritt festgelegt. Ich denke, wir lernen hier, wer meint, so auf besonderem Weg das Reden Gottes zu hören, in Träumen oder Ähnlichem, der ist immer auf die Gemeinschaft mit anderen Glaubenden angewiesen. Gemeinsam muss ich über Gottes konkreten Willen verständigt werden. Und das ist dann wieder eine sehr nüchterne und unspektakuläre Sache. Ich denke, wenn das nicht geschieht, dann ist die Gefahr wahnsinnig groß, dass so geistloses Menschenwerk entsteht und Leute aufgrund ihrer eigenen Selbstliebe irgendwas Tolles machen wollen. Dann ist das nicht mehr abgesichert, nicht mehr geerdet. So gehen wir auch in unserer Gemeinde vor. Wir fragen nach Gottes Willen, wir beten, wir hören, wir denken, wir verständigen uns und erst dann handeln wir und machen wir. Das ist der Weg. Halten wir das fest. Der Geist redet, er hindert, er lenkt und er führt. Alles das in diesen wenigen Versen. Und es kommt zu einem, wie ich meine, spannenden Miteinander, ineinander von menschlichem Wirken, von dem, was Paulus und die anderen tun und dem Wirken des Heiligen Geistes. Nach außen sieht das aus wie Zufall, finde ich. Ach, das ist doch ein Zufall, dass das so war. Aber im Inneren, und das ist das Spannende, weil das hier deutlich wird in unserem Text, im Inneren folgt alles den weisen Regieanweisungen Gottes. Es wird regiert. Das gilt für Paulus damals wie für uns heute. Deshalb lassen Sie uns auch bitte mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken in unserer Gemeinde rechnen. In der Vergangenheit haben wir schon tausendmal erlebt, wie der Heilige Geist uns geführt hat, bei der Gründung der Gemeinde, bei Berufung von Pastoren und Ältesten, bei anderen verantwortlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Wir haben das erlebt beim Kauf des alten Gemeindehauses in der Hubertusstraße, beim Bau dieses Hauses in der Bahnhofstraße. Und wir erleben das immer wieder, wenn Menschen hier zum Glauben kommen, wenn Menschen verändert werden in der Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wirken des Wortes Gottes, Wirken des Geistes auch bei uns. Und ich bin fest davon überzeugt, wir werden das erleben in dem, was kommt, was wir tun im Herbst, ob das Spur 8 ist, ob das der Dienst von Jannik ist, wenn er hier beginnt, ob das unsere Gruppenstunde sind, unsere Hauskreise, alles. Wir tun das im Wirken und der Verantwortung, in der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Der Geist führt Paulus und sein Team nach Europa und er führt uns als Gemeinde. Da hat sich nichts geändert. Der Geist hindert uns manchmal, ja, und er lenkt uns immer, ja. Deshalb hören wir auf ihn und lassen uns vom Heiligen Geist beauftragen, so wie Paulus und sein Team das haben tun lassen. Mein zweiter Gedankengang, Missionsversuche habe ich das überschrieben. Dieses Traumgesicht bittet, komm herüber und hilf uns. Das ist ja eine sehr, würde ich mal sagen, unkonkrete Aufforderung. Komm herüber und hilf uns. Und Paulus versteht sofort, ich soll Evangelium verkünden. Dabei ist das ja gar nicht angefordert. Man hätte auch hören können, die sollen Wasserleitungen bauen oder Krankenhäuser aufmachen. Nein, Paulus sagt, ich verstehe das so, wir sollen das Evangelium verkündigen. Das heißt, Paulus setzt bei dem ein, was für ihn das Zentrum ist von allem, Verkündigung des Evangeliums. Und er setzt bei dem ein, womit er sich auskennt. Mit Krankenhäusern kennt er sich nicht so aus, glaube ich. Aber mit Evangelium verkündigen, damit kannt er sich aus. Und deshalb bringt er das nach Europa. Und daraus ist dann alles andere entstanden. Für uns als Gemeinde ist das Evangelium von Jesus Christus auch das Zentrum. Dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist. Dass er uns mit Gott versöhnt hat und ewiges Leben schenkt. Und auch das ist es, was wir heute nach Europa zu bringen haben. Unserem kleinen Fleckchen Europa hier im Münchner Südosten. Und auch daran, liebe Gemeinde, hat sich nichts geändert seit diesen ersten Anfängen da in Philippi, wie sie in Apostelgeschichte 16 geschildert werden. Europa, Deutschland ist heute fast genauso entchristlicht wie Philippi damals zur Zeit von Paulus. Nur wir haben jetzt einen ganzen Zyklus Geschichte hinter uns. Und darum ist es auch für uns der dringende Auftrag, herüberzukommen und zu helfen, sprich von Jesus zu erzählen, zu evangelisieren, die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Ich habe ein Zitat gefunden von Fulbert Stefensky. Das ist ein evangelischer Theologe, der ist konvertiert vom katholischen Glauben. Der hat so mit unserem Frömmigkeitsstil eher nichts am Hut. Und der sagt Folgendes: Wir leiden daran, dass so wenige Gruppen leidenschaftliche Ideen vertreten. Wir leiden daran, dass niemand missioniert. Mission ist die gewaltfreie Selbstrepräsentation und Unverborgenheit der Kirche. Religiöses Selbstbewusstsein und Mission sind nicht voneinander zu trennen. Wer von etwas überzeugt ist, zeigt sich in seinen Überzeugungen. Christen werden zu Christen, wenn sie sich als Christen zeigen. Was sich verbirgt, stirbt. Soweit Fulbert Stefensky. Wer von etwas überzeugt ist, der zeigt sich in seinen Überzeugungen. Das stimmt doch. Und darum geht es doch auch, ganz selbstverständlich und entspannt, aber mit tiefer Leidenschaft. Überzeugt sein, uns zeigen, auf Jesus hinweisen, unseren Glauben vertreten und einladen. Das macht Paulus und die Seinen. In Philippi angekommen, fangen sie dann aber nicht gleich an zu evangelisieren. Paulus und die anderen beiden bleiben ein wenig in der Stadt. Sie lernen Philippi kennen und stellen fest, mit wem sie es dort zu tun bekommen, was da für Menschen leben. Philippi ist schon eine alte Stadt, wurde im 4. Jahrhundert vor Christus gegründet. Und so ab 40 vor Christus wurde Philippi dann zu einer römischen Militärkolonie. Da wurden dann Kriegsveteranen angesiedelt. In der Stadt, so wissen wir, gab es ein sehr reiches religiöses Leben. Der Kaiserkult, also der Kaiser in Rom, wurde angebetet. Griechische, römische, sogar ägyptische Gottheiten wurden angebetet. Und dann gab es auch noch so die einheimischen, thrakischen Naturgottheiten, denen Menschen ihr Opfer brachten. Und daneben gab es auch eine kleine jüdische Gemeinde, Diaspora-Gemeinde, die keine eigene Synagoge hatte. Und als erstes geht Paulus nun zu diesem jüdischen Gottesdienst, da am Fluss. Das war ihm nämlich alles sehr vertraut. Warum trifft man sich am Fluss? Weil eben keine Synagoge da war. Das war die Gebetsstätte. Und ich stelle mir vor, nach dem Gottesdienst, wie das bei uns auch so ist, wird man sich vorgestellt haben, sich erzählt haben, wie kommt das, dass Sie hier in Philippi sind? Ach ja, so und so, was machen Sie? Und. Es gab Gespräche, auch ein Gespräch zwischen Paulus und diesen anwesenden Frauen. Und dabei hat er wohl auch erzählt, dass nun auch den Heiden das Heil offen stehe, weil Gott die Welt mit sich versöhnt habe durch Jesus Christus, seinen Sohn. Ja, er wird gesagt haben, Christus, das ist die versprochene Erneuerung des Bundes, den Gott mit den Menschen gemacht hat. Das ist jetzt da. Wir wissen nicht, wie diese Frauen reagiert haben. Vielleicht haben einige mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, der hat ja, was will der denn? Und haben gemeint, der nimmt den Mund reichlich voll. Und da stimmt doch auch, liebe Gemeinde, was Paulus da geredet hat, das klingt fantastisch. Der Mann hat nichts in der Hand. Der sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Wie will er das denn beweisen? Der hat gar nichts in der Hand. Und er kann nur auf diesen Christus verweisen. Mehr kann er doch gar nicht tun. Und so viel anders als Paulus geht es uns doch heute auch nicht. Wenn wir über Jesus reden, wenn wir über den Glauben reden, dann klingt das doch auch für viele Leute fantastisch und vollkommen abgedreht. Auch wir haben doch nichts in der Hand, wir können doch nichts beweisen, können nur immer auf diesen Jesus hinweisen. Und trotzdem gilt es vom Glauben zu reden wie Paulus, unaufdringlich und doch klar. Was soll uns denn schon passieren? Vielleicht lächeln manche über uns, aber das macht ja eigentlich nichts. Aber gewinnen. Gewinnen können wir eine ganze Menge. Nämlich, dass eine Person, nur eine einzige, genauer hinhört und Gott ihm oder ihr das Herz auftut. Und dafür lohnt sich alle Mühe, auch alles Risiko, ob in oder außerhalb der Gemeinde, für diese eine. Nach meiner Erfahrung, liebe Gemeinde, sind es immer Einzelne, die zum Glauben kommen, so wie im Predigtext. Unsere Vorstellung, es müssten Massen sein, das sehe ich nicht so. Das findet sich nur in dieser Apostelgeschichtenstelle nach Pfingsten einmal. Sonst sind es immer einzelne Menschen, die zum Glauben kommen. Das liegt doch im Wesen des Glaubens begründet. Denn Gott sieht und ruft immer einzelne Menschen und nicht die Masse. Das ist ganz wichtig. Gehen einen Schritt weiter zu Lydia, der ersten europäischen Christin. Vielleicht ist Ihnen das ja schon mal aufgefallen, an allen entscheidenden Wendepunkten in der Bibel, wo Neues beginnt, da haben wir es immer mit Frauen zu tun. Eva, Pharaos Tochter, Mose, Hanna, Mutter von Samuel, Maria, die Frauen am leeren Grab und hier Lydia. Ich finde das witzig, ein Mann ruft Paulus nach Europa und er trifft nur auf Frauen. Der soll das Evangelium nach Europa bringen und trifft auf eine Frau aus Kleinasien. Passt alles nicht so zusammen. Aber Gott macht das schon immer irgendwie passen. Gott hat Humor, finde ich. Das sehen wir auch hier wieder. Lydia, der Name, ist eigentlich eine Herkunftsbezeichnung. Das ist eine Frau aus Lydien, Lydia. Lydien, Landschaft in Kleinasien, im Westen der heutigen Türkei. Von da kam sie nach Philippi, Nordgriechenland. Warum sie umgezogen ist, das wird nicht gesagt. So Ortswechsel bei Frauen in dieser Zeit, die lassen allerdings vermuten, dass das nicht so ganz freiwillig geschah, denn nicht selten sind Frauen als Sklavinnen verkauft worden von einem Ort an den anderen. Als Paulus Lydia trifft, ist sie allerdings eine freie Frau und auch nicht verheiratet. Sie ist eine reiche Geschäftsfrau, Purpurhändlerin. Sie kennen Purpur, das ist einer der teuersten Farbstoffe, der so aus einer ganz, ganz kleinen Meeresschnecke gewonnen wird. Lydia ist keine Purpurfischerin, also die taucht nicht selber und sie gehört auch nicht zu den Färbern. Sie hat nichts zu tun mit diesem riskanten Fang und dem unangenehm stinkenden Färben der Stoffe. Sie kauft und verkauft Purpurprodukte in Philippi. Da muss also genug Leute gegeben haben, die auch Geld hatten. Wir erfahren von ihr, dass sie ein Haus hat, dass sie einem Haushalt vorsteht und wir erfahren von ihr, dass sie fromm ist. Sie ist eine Gottesfürchtige, sie steht dem jüdischen Glauben nahe. Sie hat an diesen Gott Israels geglaubt, ohne selbst Jüdin zu sein. Lydia, eine unabhängige, eine selbstbewusste Frau, die in ihrem Leben was geleistet hat, die es zu etwas gebracht hat. Und sie ist eine Suchende. Sie sucht nach mehr im Leben. Sie sucht nach Gott, darum hat sie sich ja dem Judentum zugewandt. Ich glaube, Lydia gleicht vielen Menschen, die heute leben. So gibt es heute auch viele, die unabhängig sind, die Erfolg haben, wo nach außen alles gut aussieht. Und dann frage ich mich manchmal persönlich, was soll ich den Leuten denn jetzt noch mit Jesus kommen? Wozu brauchen die denn überhaupt noch Jesus? Die können doch überhaupt nichts mit ihm anfangen. Die haben doch alles, da ist doch gar kein Platz mehr für Jesus. Und Lydia, diese erste Christin auf europäischem Boden, gleicht vielen Menschen, die heute hier bei uns in Mitteleuropa leben. Nach außen selbstbewusst und unabhängig, aber im Inneren so eine Sehnsucht nach Transzendenz, eine Sehnsucht nach Gott. So gibt es viele Menschen. Und ich meine, es müsste uns auch gelingen, wie Paulus, diese Menschen anzusprechen, die Lydias unserer Tage, sie abzuholen, sie einzuladen und abzuwarten, was passiert. Wir lesen dann, Lydia hört Paulus zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Das heißt, bei ihr haben die Worte von Paulus nicht nur das Trommelfell bewegt, sondern tatsächlich auch das Herz. Sie hat in ihrer Tiefe verstanden, worum es geht und was Paulus da erzählt hat. Sie hat sich eingelassen und ist zum Glauben gekommen. Oder besser, der Glaube wurde ihr geschenkt. Und auch das wird wieder völlig unspektakulär geschildert. Keine ausgeleuchtete Bühne, keine leise Worship-Musik im Hintergrund, kein darf ich um ihr Handzeichen bitten. Nichts. Sie ist einfach zum Glauben gekommen, das Herz wird ihr geöffnet. Ich finde das fantastisch, welche Kraft im Wort Gottes liegt, auch in unserem Zeugnis. Es wirkt einfach und wir müssen überhaupt nicht nachhelfen. Und das möchte ich auch in unserer Gemeinde erleben, bei mir selbst, in unserem Gottesdienst, nach bei Spur 8. Wir müssen nicht drängen, nie manipulieren. Das Wort Gottes schafft sich seinen Hörer, seine Hörerin selber. Der muss ihnen jetzt das Herz auftun. Ich kann das nicht. Und er wird es tun, wenn die Zeit da ist für sie. Auch hier wieder, was wie ein Zufall aussieht, Lydia trifft zufällig auf Paulus und kommt zufällig zum Glauben. Auch das folgt wieder einer Regie Gottes. Denn weder in Paulus' Lebensplanung war es jemals nach Philippi zu gehen, eine Lydia zu treffen, noch in der von Lydia irgendwann mal einen Paulus zu treffen. Und so ist das auch in ihrem Leben und in meinem Leben. Überlegen Sie mal, was von außen aussieht wie ein Zufall, das trägt im Verborgenen doch die Handschrift Gottes. Es wird regiert. Das trifft auch für dein Leben zu. Lydia wird sofort getauft und als Chefin ihres Hauses sagt die, zack, alle müssen sich mittaufen lassen. Keiner kommt aus. So war das damals. Taufe als Anfangsgeschehen, wir sehen das hier. Die hatte keinen Glaubensgrundkurs, nichts. Wird sofort getauft. Und mit Lydia hat es da angefangen, am Flussufer in Philippi. Und dann hat es sie erreicht. Und mich hat es erreicht. Liebe Gemeinde, wenn das kein Beweis ist für Gottes Kraft, für die Kraft seines Wortes, dann weiß ich es auch nicht. Nach der Taufe kein Sommerfest wie bei uns am Flussufer, sondern Lydia sagt, jetzt müsst ihr unbedingt mit zu mir nach Hause kommen. Sie wusste, was sie will. Das ist ihr sehr wichtig. Warum ist ihr das wichtig? Es hat damit zu tun, dass sie was zurückgeben will von dem, was sie empfangen hat. Es hat damit zu tun, dass Glaube immer auch neue Beziehungen schafft und gelebt werden will. Glaube und Gemeinschaft gehören untrennbar zusammen. Und damals gab es noch kein Gemeindehaus, also ging sie in das Haus von Lydia. Und dann, glaube ich, ist es für Lydia wichtig, dass die Männer mitkommen, weil sie dadurch merkt, die Männer nehmen meinen Glauben ernst als Frau. Das war damals so ein starkes Gefälle. Die Männer meinen es ernst mit ihrer Botschaft. Vor Christus sind alle Glaubenden gleichermaßen Kinder Gottes. Es gibt keine Unterschiede mehr. Und ich bin nicht so unwürdig, dass sie mich meiden würden. Lydia weiß jetzt, sie gehört dazu. Sie ist nicht mehr länger die Zugereiste. Sie hat eine neue Heimat gefunden. Und noch was, Lydia wird hier die erste Gastgeberin eines Hauskreises. Das sollten wir uns auch mal überlegen, was das bedeutet. Ich komme zum Schluss. Am Anfang des Christentums in Europa steht diese starke Frau Lydia. An ihr sehen wir, wie stark das Wort Gottes ist. An ihr sehen wir auch, wie Gott Regie führt im Hintergrund durch seinen Heiligen Geist, um seine Leute zu leiten und auch Wege zu versperren. Die Geschichte von Lydia ermutigt uns mit Leidenschaft, uns selbst zu zeigen als Christen und vom Glauben zu reden und einzuladen. Und sie zeigt, nicht die großen Zahlen sind ausschlaggebend, weil Jesus immer den Einzelnen, die Einzelne ruft. Jesus schreibt Segensgeschichte mit Lydia, deinem ganzen Kontinent, mit ihnen und mit mir und mit unserer Gemeinde. Staunen wir darüber. Amen.